Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, unverdrossen, lebenszuversichtlich, auch und gerade an diesem Mittwoch, dem 10. September 2025. Ich gebe es ja zu, es ist etwas anderes, das Weltgeschehen aus der Schweiz heraus zu betrachten, als umgekehrt auf die verrückte Welt zu blicken, wenn man nicht in der Schweiz lebt. Aber jetzt allen Schweiz-Kritikern und Schweiz-Skeptikern sofort in die Parade gefahren. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass unsere Vorfahren einen intelligenten Staatsaufbau entwickelt haben, nämlich einen Staat, der den Bürger ins Zentrum stellt und nicht den Politiker. Das ist die Essenz. Der Bürger ist der Chef. Wie in der Wirtschaft, da ist der Kunde der König und dort, wo sich die Manager selber verwirklichen, geht die Firma in die Binsen und dort, wo die Politiker nur an sich denken, dort geht das Land früher oder später flöten. Und Demokratie ist am Schluss die Verantwortung des Bürgers. Die Demokratie, die Politik ist so wichtig, ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, als dass man sie den Politikern überlässt. Das allerdings ist in Deutschland bei den Politikern noch nicht so ganz angekommen, wie ich auch selber erlebt habe. Zum Beispiel in den 2000er Jahren, als ich in Berlin tätig war, habe ich mit Leidenschaft gegen den EU-Verfassungsvertrag angeschrieben. Ich habe damals kommentiert und geleitartikelt, dass sich die Balken gebogen haben und ich habe dafür plädiert, dass die Deutschen, und zwar das deutsche Volk, über diesen unsinnigen EU-Verfassungsvertrag abstimmen kann. Wie die Franzosen übrigens oder die Iren hat man mehrmals abstimmen lassen, bis dann das gewünschte Resultat herauskam, aber die Franzosen haben es abgelehnt. Und damals, als ich eben für diese Volksabstimmung in Deutschland plädierte, bin ich von einigen deutschen Politikern angerufen worden, und zwar sehr prominenten, die haben mir gesagt, Herr Köppel, wir können das verstehen, Sie als Schweizer haben ein romantisches Verhältnis zur direkten Demokratie, aber in Deutschland geht das nicht. Die ganz wichtigen Fragen, die dürfen wir dem Volk nicht vorlegen, weil dann kommen sie nicht durch. Meinen Sie, wir hätten mit einer Volksabstimmung die Euro-Einführung durchgebracht in Deutschland? So hat sich ein sehr prominenter und bekannter Exponent des deutschen Staates mir gegenüber geäußert. Und da sehen Sie natürlich im Brennglas, im Vergrößerungsglas den Unterschied zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland. Da sehen Sie den Unterschied zwischen einer Demokratie, die von unten nach oben gebaut ist, und eben einer Demokratie, die von oben nach unten gebaut ist. Und das größte Missverständnis besteht jetzt darin, dass man Parteien wie die AfD zur Bedrohung der Demokratie erklärt. Denn eigentlich ist die AfD, aber ich weiß, ich rede mich hier jetzt um Kopf und Kragen, und möglicherweise kommt es dann gleich der Verfassungsschutz und alle möglichen Überwachungs- und Bespitzelungsbehörden. Aber es ist eine Tatsache, die AfD ist eine Partei, die eben urdemokratisch von unten nach oben gewachsen ist, im Westen entstanden, hat auf den Osten übergegriffen, dort stark geworden und jetzt wieder auf den Westen zurückgreifend. Auch ein Ferment, ein demokratisches Eigengewächs, das den Zusammenhalt des Landes, das die Wiedervereinigung sozusagen politisch beglaubigt, auf der bürgerlich-konservativen Seite, aber das ist auch keine Überraschung, weil sie haben zu viel Dichtestress auf der Linken in Deutschland, sie haben zu viele linken Parteien, da können sie nicht mit einer neuen linken Partei, können sie nicht mehr trumpfen, da haben sie schon die Linke, sie haben die Grünen, sie haben die SPD, sie haben Teile der CDU, sie haben Teile der CSU, ja, da können ja nicht noch mehr links sein, sonst haben sie eine völlige Linksneigung der Bundesrepublik, dann kippt das Ganze irgendwann auch in den Ozean weg. Nein, es braucht in der Politik immer ein Gleichgewicht. Wo zu viel links ist, kommt eben rechts. Aber das Verständnis dafür, auch die Versöhnung mit sich selbst, die beobachte ich nicht in den deutschen Medien. Ganz im Gegenteil, Zeter und Mordio, auch ein tiefes Misstrauen gegenüber dem deutschen Wähler kommt immer wieder zum Ausdruck, vor allem gegenüber jenem Wähler, der in Betracht zieht, aus Enttäuschung die AfD zu wählen oder auch deshalb, weil er einfach findet, das sind die besseren Leute, die haben die besseren Programme und jetzt möchten wir denen mal eine Chance geben. geben. Das ist Demokratie, Freunde. Das ist nicht die Abschaffung der Demokratie, das ist die Demokratie im Zustand ihres Vollzugs. So, meine kurze, ungeplante Einführungsrede, jetzt aber ganz wichtige Mitteilungen. Heute, 17.00 Uhr, geht's los auf diesem Kanal Neuer Weltwoche Daily Livestream. Sie können sich einwählen, eintippen, weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live, oder Sie gehen auf unseren YouTube-Kanal. Da ist ja das nächste Etappenziel 400.000 YouTube-Abonnenten. Das heißt, Sie müssen kommentieren, Sie müssen die Daumen hoch senden, Sie müssen das weiterempfehlen. Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, empfehlen Sie es weiter. Vielleicht gefällt es dann dem, dem Sie es weiterempfehlen. Wir müssen über diese 400.000 kommen. Das ist jetzt das Ziel. Wir haben hier die Witterung aufgenommen, gewissermaßen. Also heute Livestream, 17.00 Uhr. Sie wissen, wie Sie da hinkommen. Sie können selber teilnehmen in der Sendung, mir Fragen stellen, Kritik, die Ohren waschen, die Kappe abziehen, was auch immer da an Formulierungen berechtigt scheint. Schreiben Sie uns fragen@weltwoche.ch. fragen@weltwoche.ch, oder aber benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/. Wir wählen dann ausgesuchte Zusendungen und Absender aus und Sie haben die Gelegenheit, dann in der Sendung dabei zu sein. Ich freue mich, und auch Roman Zeller und seine Kollegen, die stehen bereit für Ihre Fragen, Anregungen, Kritik, alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Dann, 15. September 2025, nächster Montag, Vortrag in Neuss durch meine Wenigkeit, das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde on Tour in Nordrhein-Westfalen. Auch ein interessantes Gelände dieser Tage. Wir sind dort unterwegs in Neuss. Bitte melden Sie sich an. Es gibt noch ein paar Tickets. weltwoche.de/neuss. weltwoche.de/neuss. Eine Abendveranstaltung im Zeichen nicht nur der guten Laune, sondern auch im Zeichen der Meinungsvielfalt. Ich werde sprechen über das Thema Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, unter besonderer Berücksichtigung natürlich der deutschsprachigen Sphäre und der Schweiz. Immer aus Schweizer Perspektive. Ich komme ja aus meiner Haut nicht raus, bin allerdings noch 25% Deutscher. Nobody is perfect. Aber das gibt mir auch die Gelegenheit, mich immer wieder in deutsche Belange einzufühlen, beziehungsweise mich der Illusion hinzugeben, ich sei dazu in der Lage. Wobei ich jetzt ernsthaft und ohne Ironie festhalten möchte, ich glaube tatsächlich, dass die Schweizer, vor allem die Deutschschweizer, eher in der Lage sind, die Deutschen zu verstehen, als umgekehrt die Deutschen und Schweizer, weil unser Staatssystem ist derart anarchisch, ist derart unmöglich. Wir fragen uns selber, wie das eigentlich geht, dass es funktioniert. Aber es funktioniert und die Resultate sind nicht so schlecht. Das Einzige, was zu denken gibt, ist, warum nicht noch mehr Länder verschweizern, allem voran Deutschland. Und das hat eben damit zu tun, dass die Schweiz als Staat eine Zumutung ist für Politiker. Bei uns ist eben die direkte Demokratie, das ist eben nicht ein Nirvana, ein Selbstverwirklichungsinstrument für die Politiker. Ganz im Gegenteil, mit der direkten Demokratie werden die Politiker aufs Misstrauischste beäugt. Wir haben hier wirklich die Demokratie als Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Politiker. Wir wählen sie nicht nur alle 4 Jahre, dann können wir sie wieder abwählen. Nein, auch während dieser 4 Jahre überwachen wir die Politiker mit den Instrumenten der Initiative und des Referendums. Und diese Disziplinierungspeitsche oder dieser Teppichklopfer da der direkten Demokratie, jetzt immer nur sinnbildlich gesprochen, wir sind absolut gewaltfrei unterwegs in dieser Sendung sowieso, allein die Macht des besseren Arguments soll da im Vordergrund stehen. Nein, mit diesem Teppichklopfer der direkten Demokratie schauen wir eben, dass die Politiker nicht aus der Spur gehen. Und die Resultate können sich sehen lassen. Also, wenn man sich davon inspirieren lassen möchte von der Schweiz, und gerade Deutschland wäre eigentlich prädestiniert, Neutralität, direkte Demokratie, Antizentralismus, das kommt ja auch dem Kantönligeist in den Bundesländern zugute. Also, das ist nicht verboten, meine Damen und Herren. Jetzt aber zu den Nachrichten, zu den unmittelbaren Vorgängen. Wir versuchen ja, unter den Schaumkronen der Aktualität, auch die tiefer liegenden Strömungen zu entdecken und freizulegen. Was sind die tiefer liegenden Strömungen der EU-Politik in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, in all diesen stolzen Ländern, die die EU begründet oder zumindest wohlwollend begleitet und phasenweise begleitet haben und phasenweise dabei gewesen sind? Ich glaube, die dominierende Strömung ist heillose Überforderung, Unfähigkeit. Die gewählten Regierungen, die man da mit Mühe und Not zusammengebastelt, zusammengelaubsägelt hat, die sind nicht in der Lage, sind nicht imstande, die Finanzen zu kontrollieren. Also man hat die Finanzen nicht im Griff, man hat die Wirtschaft nicht im Griff, man hat die Migration nicht im Griff, man hat eigentlich nichts im Griff. Und was macht man, wenn man nichts im Griff hat? Ja, dann musst du irgendwie davon ablenken. Dann darfst du ja nicht es da so weit kommen lassen, dass die Leute merken, dass du es nicht im Griff hast. Und was macht man dann? Ja, dann kommt eben die Realitätsflucht in die Außenpolitik. Dann kommt die Realitätsflucht in die planetarische oder galaktische Politik. Das haben wir gesehen mit dem Klimawandel. Also die gleichen Leute, die zu Hause keine Arbeitsmarktreform auf den Boden brachten, die haben gesagt, aber wir schaffen es, das Weltklima in 100 Jahren fernzusteuern. Und die Leute haben es geglaubt und die Medien haben mitgemacht. Jetzt ist dieser ganze Klimazauber ist entzaubert, das funktioniert nicht und auch die Fachkräfte mit der Migration, die sind jetzt nicht in der Dichte gekommen, wie man sich damals das erträumt hat. Und jetzt ist natürlich die neueste Ablenkwaffe, die Ablenkwaffe ist der Ukraine-Krieg. Das wird jetzt für einige etwas zynisch klingen und vielleicht weckt sie das auf als intellektueller Stromstoß am frühen Morgen, aber ich glaube, die Hinweise verdichten sich, dass dieses Kriegsgetöse, das wir da in den überforderten, in den heillos überforderten Hauptstädten der EU oder Ex-EU beobachten, in London vor allem, in Paris und in Berlin, das sind Ablenkungsmanöver. Klar, der Krieg ist natürlich auch eine Versuchung für Politiker, die zu Hause überfordert sind, die von den Problemen ablenken wollen, die sie zu Hause nicht lösen können. Schauen Sie sich mal den französischen Präsidenten Macron an. Der sieht sich als Gralshüter und Verteidiger der Demokratie. Dabei hat er noch knapp 15% der Wähleranteile. Er regiert also aus einer soliden Minderheit heraus unter Ausschluss der größten Partei des Rassemblement National. Das ist also der Gralshüter, der Verteidiger der westlichen Werte, der westlichen Demokratie. Ich würde hier die ganz kühne These aufstellen, aber so kühn ist sie vielleicht gar nicht, dass also der nicht genannt sein wollende Präsident, der da im Kreml sitzt, dieser Lord Voldemort der internationalen Politik, ich fürchte, dass sein, wenn das möglich wäre, demokratisch ermitteltes Mandat etwas solider ist als das des französischen Gralshüters der Demokratie. Also Sie sehen, dass hier etwas wirklich in Schieflage geraten ist. Und es ist kein Zufall, glaube ich, es ist kein Zufall, dass ein Macron, gerade ein Macron, am lautesten für diese Friedenstruppen, für diese kriegsverlängernden Friedenstruppen trommelt. Ich meine, wenn es dem französischen Präsidenten wirklich darum ginge, sich um das zu kümmern, was sein Auftrag wäre, nämlich Frankreich wieder auf eine gesunde Bahn zu bringen, die Staatsfinanzen zu sanieren. Ich meine, 47.800 Schulden, Euro Schulden pro Kopf, alles vom Baby bis zur Großmutter mit allen Arbeitslosen. Das zahlen natürlich am Schluss alles die Deutschen. Die EU gibt es so lange, wie die Deutschen zu zahlen bereit und imstande sind. Also Emmanuel Macron hätte ja genügend zu tun zu Hause. Aber jetzt kommt er mit dieser Friedenstruppe, er schwingt sich natürlich auch auf als der Obergutmensch im Nahen Osten, da mit allen möglichen Stellungnahmen. Und ich würde da in aller Bescheidenheit aus meiner schweizerischen Bodensuri-Perspektive, aus der Bodenperspektive, würde ich einfach sagen, erdnah, es wäre vielleicht schlauer, sich etwas um die Innenpolitik zu kümmern. Denn es würde dann vielleicht auch etwas glaubwürdiger, wenn eben all diese internationalen Traumtänzer mit ihren Szenarien hausieren gehen. Ich meine, es ist ja geradezu gespenstisch, wenn jetzt immer wieder von gewaltigen Aufrüstungen gesprochen wird, von Geisterarmeen, die man da gegen den Russen ins Feld werfen will. Ja, wer soll denn das bezahlen? Glaubt das eigentlich noch irgendjemand, dass diesen Beteuerungen aus der soliden Minderheit, 15% Macron, dass da dem irgendeine Realität entspricht. Und da brauchen Sie jetzt nicht Politologie studiert zu haben, um vielleicht zum Schluss zu kommen, warum, oder beziehungsweise die Frage klären zu können, warum eben Parteien, die außerhalb dieser salonfähigen, offenkundigen Verlogenheit und unsoliden Frivolität der Mainstream-Politik stehen, warum ausgerechnet diese Parteien jetzt zulegen, ist ja logisch, weil die Leute wollen ein Gegengewicht, sie wollen eine andere Politik und sie holen sich das auch. Auf jeden Fall, Emmanuel Macron zaubert jetzt einen neuen Premierminister aus dem Hut heraus, weil er natürlich weiß, wenn es Neuwahlen gäbe, hätte er große Probleme. Vielleicht macht er diese Neuwahlen noch, wir werden es sehen. Aber es zeigt, es ist einfach nüchtern und analytisch betrachtet, dass die Politik, die jetzt betrieben wird, vor allem auch diese Kriegspolitik, die Geopolitik in der Europäischen Union, die halte ich für hochgradig unseriös, weil sie auf Sand gebaut ist, weil sie von Politikern betrieben wird, die keine Mehrheit mehr haben. Und der Wortführer hat die kleinste Mehrheit oder die kleinste ist eine Mini-Partei geworden. Aber irgendwie nagelt man sich dann noch eine Ad-hoc-Mehrheit zusammen, die aber alles andere als stabil ist. Und das sollen jetzt sozusagen die außenpolitischen Leuchttürme sein. Nein, das ist Realitätsflucht in die Außenpolitik. Ich habe jetzt etwas länger über Frankreich gesprochen, aber Sie könnten das eigentlich mehr oder weniger 1:1 auch auf die Bundesrepublik umlegen. Natürlich ist das ein bisschen anders und es kommt vielleicht etwas nüchterner und weniger unterhaltsam daher, was da passiert in Berlin, aber es geht in die gleiche Richtung. Ich meine, was hat ein Kanzler Merz auf diesen internationalen roten Teppichen zu suchen? Hat er nicht genügend Probleme zu Hause mit der Wettbewerbsfähigkeit, mit den Strompreisen, mit der Kriminalität, mit der importierten Kriminalität, mit der Entlastung von Bürgern und Unternehmen, mit der Entfesselung der Wirtschaft? Das sind doch die Prioritäten für einen deutschen Kanzler und nicht dieses Schwelgen in einer Scheingröße, die es ja gar nicht mehr gibt. Also dieser Phantomschmerz da der ehemaligen europäischen Imperien, der dringt da durch. Aber wir wollen es nicht romantisieren. Ich sehe das wirklich als Ablenkungsmanöver. Überforderung. Man kommt da nicht weiter. Also muss man ja irgendetwas machen, dass die Leute das Gefühl haben, man macht etwas. Und die Medien kaufen sie ihm dann auch noch ab und sagen, also auf der außenpolitischen Bühne macht eine ganz hervorragende Figur. Wäre auch da das Schlauste, sich mit Trump zusammenzusetzen und zu sagen, du, wir machen mit, wir versuchen jetzt aus diesem Krieg auszusteigen, Frieden mit Russland, die Amerikaner haben es gemerkt, das bringt einfach nichts, die Fortführung, aber eben die EU, sie geht in die Gegenrichtung, weil diese Politiker ablenken wollen. Bin gespannt, wie Sie diese These beurteilen. Druck auf Frankreich wächst, ja, aber der Druck auf Deutschland wächst, auf den deutschen Steuerzahler. Ich unterstreiche das. Die EU gibt so lange, wie die Deutschen dafür bezahlen. Und jetzt brennt natürlich das Dach auch in Brüssel, weil die wissen, wenn Frankreich wankt, und Frankreich wankt brutal, die sind jetzt also in griechischen Verhältnissen, die Griechen haben sich aufgerappelt, die Italiener haben im Moment die stabilste Regierung unter den alten EU-Gründerstaaten, das ist ja auch schon fast ein surreales Kapitel, das wir da kommentieren müssen. Also die französische Misere, die schlägt natürlich, die brennt natürlich, die Lunte züngelt und zündet und mottet da bis in die brüsselschen Hauptquartiere von Frau von der Leyen. Und natürlich der Eurobank, das ist auch für die Schweiz ein Problem. Dann wertet sich der Franken wieder auf, geht der Druck noch stärker und das Vertrauen geht verloren. Und immer mehr Leute in Deutschland stellen sich doch die Frage, kann das gut gehen? Das funktioniert doch nicht. Ein Unbehagen breitet sich aus. Aber du darfst dieses Unbehagen gar nicht offen aussprechen, weil wenn du es aussprichst, bist du ja automatisch ein Populist, dann redet man nicht mehr mit dir oder bist ein Putin-Freund. Diese ganze Vernagelung, also ein hochkomplexes psychologisches Gelände. Interessant, wenn man das von außen betrachten kann. Weniger interessant, wenn man es von innen erleben muss. Auf Instagram wird noch einiges kommen. Annalena Baerbock ist als Präsidentin der UN-Generalversammlung vereidigt worden. Ihre Rolle will die frühere deutsche Außenministerin zeitgemäß ausfüllen. Das heisst, mit Instagram-Postings, die nach allgemeiner Auffassung als eher peinlich gewertet werden. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ist es frauenfeindlich, diese Postings von Annalena Baerbock peinlich zu finden? Das ist die Argumentation jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, habe ich gelesen, ein Lehrstück in Misogynie. Misogynie, da muss ich dann nachschlagen, das heißt Frauenfeindlichkeit. Also wenn man etwas gegen Frauen hat, dann kritisiert man das. Also ich kritisiere diese Auftritte auch, ich habe nichts gegen Frauen. Ich habe an sich auch nichts jetzt Persönliches gegen die deutsche Außenministerin. Ich finde einfach, sie hat ein falsches Berufsverständnis, sie hat ein falsches Verständnis der Rolle Deutschlands in der Politik. Sie ist eine klassische grüne, linke Gutmenschenpolitikerin. Gut scheinen, sich gut inszenieren. Was gehen mich die Folgen meines Tuns und meines Redens an? Und mit Demokratie hat das herzlich wenig zu tun. Mein Lieblingszitat von ihr, Ihnen bekannt, zu Beginn des Einmarsches der Russen in die Ukraine, Frau Baerbock, ich würde meine Politik auch durchziehen, wenn die Mehrheit der Deutschen das ablehnen würde. Das ist das Demokratieverständnis der Superdemokraten, die jetzt den Autokraten erklären wollen, was Demokratie ist. Halten Sie sich da lieber an die Schweizer. Also wir wissen, was Demokratie ist. Und wir müssen auch nicht die ganze Zeit sagen, das ist Demokratie, das ist Demokratie. Das müssen Sie nämlich nur dann sagen, wenn man es nicht mehr erkennt. Das ist wie wenn Sie irgendein Bild malen, zum Beispiel einen Apfel oder ein Pferd, das dermaßen hingekritzelt ist, dass niemand auch beim besten Willen nicht erkennen kann, dass es sich hier um ein Pferd handeln sollte. Ja, da müssen Sie unten hinschreiben, Pferd. So ist es zum Teil mit der Demokratie heute in der Europäischen Union. Der Fall Epstein, Trump, die Demokraten und eine geheimnisvolle Grußkarte. Der Fall Epstein, auch interessant, das ist jetzt die letzte Notwehrwaffe der Linken gegen Trump. Anders können sie ihm nicht mehr beikommen als mit dieser neuerlichen Verschwörungstheorie. Auch interessant, wie die Medien darauf einsteigen. Erinnert mich etwas an diesen Russia-Hoax, den wir gesehen haben 2016, 17, als Trump gleich gewählt wurde. Da kam ja die Theorie, Putin persönlich habe ihn ins Weiße Haus implantiert, eingepflanzt, dort mit fürchterlichsten, also auch in der ganzen Drastik der Schilderung und also abstoßenden Theorien, die da ihm angedichtet wurden, alles erstunken und erlogen, alles Fake News, alles in den PR-Büros der Demokraten erfunden, diese ganze Russia-Hoax. 40 Millionen Dollar haben sie ausgegeben für einen Sonderermittler. Nichts ist hängen geblieben an Trump. Ist ja auch absurd, den Amerikanern vorwerfen zu wollen, sie werden da aus Moskau ferngesteuert. Das sind so die Filmdrehbücher der 50er Jahre, Invasion of the Body Snatchers, die Körperfresser greifen an. Also ein bisschen von dieser McCarthy-Stimmung. Wir haben heute einen McCarthyismus von links und das ist immer eine gefährliche Sache, weil das führt natürlich dann dazu, dass auch die Hexenjäger von rechts Aufschwung erhalten. Also wir sind in einer aufgewühlten Zeit. Umso froher, umso glücklicher bin ich, dass ich da aus der Schweiz heraus entsprechend kommentieren kann. 1784 Euro mehr Sozialabgaben für Gutverdiener. Die Beitragsbemessungsgrenzen der Sozialkassen steigen 2026 kräftig. Darüber habe ich schon mehrfach gesprochen in dieser Sendung. Interessant ist, dass diese Schlagzeile in den Algorithmen der deutschen Zeitungen sich oben hält. Das heißt, die Leute bewegt das. Und ich bin kein Experte des deutschen Sozialstaatswesens. Das ist ein byzantinisches Kapitel, bei dem man sofort Depressionen bekommt. Also sobald sie über diesen deutschen Sozialstaat zu reden beginnen, dann ist die Stimmung sowieso im Keller. Aber man sieht hier, das ist meine Interpretation, dass das natürlich auch wieder viele Leute ärgert, dass jetzt diese Abgaben höher sind. Wo ist denn da die bürgerliche Politik? Wo ist denn da die CDU-CSU? Und ich kann nur sagen, für alle die, die an die CDU-CSU glauben, wenn die auf dem Kurs weitermachen und dann davon ausgehen, bei den nächsten Wahlen, die dann schon bald bälder stattfinden können, als befürchtet oder erhofft, dass man dann punktet, also Das braucht sehr, sehr viel Wunschdenken. Also die CDU-CSU kommt sich natürlich abhanden in dieser Brandmauer-Koalition mit einer Linken, die auch aus einer soliden Minderheit heraus den Ton angibt. Das ist die Demokratie in Mitteleuropa. Die Minderheiten steuern die eigentliche Mehrheit. Das ist die Demokratie oder eben die Demokratie, die du als Demokratie anschreiben musst, weil sonst diese Demokratie, die ja gar keine mehr ist, niemand erkennen würde. Das ist die absurde Situation. Eigentlich ein Comedy-Programm. Ja, meine Damen und Herren, das ist's fürs Erste von heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns um 17.00 Uhr auf diesem Kanal. Bis gleich. Danke vielmals.